Heute ist Freitag, der 6.9. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Die CDU und ihr inneres Kind. Heute schauen wir mal ganz tief in die Psyche von Friedrich Merz und gucken, was da so los ist, wie er gerade handelt, warum er so handelt und was das alles mit den Landtagswahlen zu tun hat. Dann schauen wir auf den Nahen Osten. Da ist nämlich gerade Annalena Baerbock und wir reden darüber, was sie dort vorhat. Wir blicken nach München. Da sind gestern Schüsse gefallen und darüber reden wir. Zum Schluss, versprochen, gibt's aber auch heute wieder die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen, da kehrt irgendwie gar keine Ruhe ein. In der letzten Folge am Mittwoch, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die Koalitionsbildung in beiden Bundesländern wirklich ein bisschen schwierig werden könnte. Kurz zur Erinnerung, in Thüringen wurde die AfD mit 32,8% die stärkste Kraft. In Sachsen, da hat die CDU gewonnen mit 31,9%, aber die AfD war da ganz schön nah dran mit 30,6%. Ja, und auch das BSW erreichte aus dem Stand in beiden Bundesländern eine zweistellige Zahl, in Thüringen 15,8 und in Sachsen 11,8. Ja, da die CDU durch einen Unvereinbarkeitsbeschluss ja gesagt hat, mit Linken und mit AfD, da wollen wir nicht regieren, da ist jetzt die Frage, mit wem dann, bleibt wahrscheinlich nur noch das BSW übrig. Aber das könnte jetzt eventuell zu einem kleinen Problem werden, denn bereits 40 Mitglieder der CDU, die haben sich zusammengeschlossen und gesagt, das wollen wir nicht. Also wir möchten auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem BSW. Ja, die Kritik der Gruppe richtet sich vor allem gegen die Russlandpolitik des BSWs. Roderich Kiesewetter, der Außenpolitikexperte der CDU und Teil dieser 40-köpfigen Gruppe, der sagte dazu, Zitat, das BSW agiert als verlängerter Arm des Kremls und widerspricht allen Werten, für die die Union traditionell steht. Ja, was ist denn jetzt so kritisch an dieser Russlandpolitik von BSW? Das schauen wir uns mal an. Im Wahlprogramm von BSW, da steht, dass sie sich gegen den Krieg positionieren und Krieg auch immer zu einer Instabilität führen würde. Doch die Verantwortlichen für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, ja, da sagen sie nicht, dass das Russland ist oder auch der russische Präsident Putin, sondern es sieht eher danach aus, dass sie die USA und die NATO so ein bisschen dafür in Verantwortung ziehen. Die hätten Russland nämlich durch die NATO-Osterweiterung provoziert und damit Schuld am Kriegsausbruch. Ja, da braucht Sarah Wagenknecht wohl noch ein paar Nachhilfestunden in Geschichte, denn darüber haben wir schon oft gesprochen. Ganz so ist das ja nicht richtig. Zusammengefasst heißt es also, die CDU kann nicht mit der Linken, nicht mit der AfD und auch irgendwie, BSW könnte jetzt eventuell auch ein bisschen zum Problem werden. Auf jeden Fall wird es in einigen Teilen der CDU nicht so unkritisch gesehen. Doch was bleibt dann über? Sind dann alle einfach so ein bisschen handlungsunfähig in den Bundesländern? Das ist eine wirklich schwierige Frage. In Sachsen würde eine Koalition aus den übrigen Parteien von SPD und Grünen nicht reichen und in Thüringen sieht es ehrlicherweise genauso aus. Ja, und überhaupt, die CDU, die ist ja auch irgendwie davon besessen, um jeden Preis an die Macht zu kommen. Und ob sie da wohl auch für mit der AfD zusammen regieren würde? Ich hatte vorgestern ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem Rechtsextremismus-Experten. Im Zuge meiner Buchrecherche habe ich ihm eigentlich alles erzählt, was wir erlebt haben. Wilhelm Heidmeier von der Universität Bielefeld. Und er meinte, dass auf kurz oder lang die Wahrscheinlichkeit immer höher wird, dass die CDU an irgendeiner Stelle sagt, auf Landesebene mit der AfD zusammenarbeiten, da würden sie nicht mehr drum herum kommen. Es macht auch so ein bisschen den Anschein, als ob die CDU schon lange keine eigenen Inhalte mehr vertrete. Oh ja, und eigentlich probieren sie ja jeden Tag weiter aus, wie weit können sie eigentlich noch nach rechts gehen. Friedrich Merz zum Beispiel, der CDU-Parteichef, der hat ja gerade der Ampel ein Ultimatum gestellt, bei der sie jetzt bis Dienstag Zeit hätten, seiner Partei eine verbindliche Erklärung darzulegen, dass der unkontrollierte Zuzug an Grenzen gestoppt und zur Rückweisung an deutschen Grenzen durchgeführt würden. Die SPD hat dazu gesagt, Leute, das ist ja alles nur so Wahlkampfgetöse, da können wir gar nichts mit anfangen. Vorausgegangen war ja auch der Migrationsgipfel am Dienstag, bei dem Bundesländer, Bundesregierung alle darüber diskutiert haben, was sie denn jetzt machen wollen. Und Kompromisse will der Herr Merz gerade irgendwie nicht eingehen. Er betont, dass ohne eine verbindliche Erklärung weitere Gespräche mit der Bundesregierung zu diesem Thema keinen Sinn ergeben würden. Ja, und Merz ist anscheinend zurzeit auch nicht so gut auf Geflüchtete zu sprechen. Das hat er jetzt wieder auf der Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg bewiesen. Hört selbst.
Schulen an, schaut euch die Wohnraumsituation an, schaut euch die Universitäten an, schaut euch die Krankenhäuser an, schaut euch die Arztpraxen an, schaut euch an, was das für Konsequenzen hat, wenn ein Land durch Migration überfordert wird.
Die Ausländer sind an allem schuld. Ja, das ist ein Narrativ, das wir sonst natürlich von der AfD kennen. AfD-Rhetorik, nichts, was uns überrascht, denn das macht die CDU ja auch immer öfter. Gerade in einer Zeit, muss man sagen. Ich meine, die Landtagswahlen sind noch nicht mal eine Woche her und in 2 Wochen geht's in Brandenburg weiter. Da denkt sich die CDU, ja, können wir jetzt mal so weitermachen wie vorher. Hat ja funktioniert. Hat nicht funktioniert, wie ihr wisst. Und auch die Umfragen in Brandenburg, die sehen nicht ganz so rosig aus. Die letzten, die ich dazu gefunden habe, die sind vom 6.8. Da führt die AfD mit 24%. Ja, dazu kommt, seit diesem 6.8., seit dieser Umfrage, ist ja auch einiges passiert. Der Anschlag in Solingen, die daraus entstandene Debatte über Migration und Geflüchtete, nur zum Beispiel. Und auch irgendwie, dass diese beiden letzten Landtagswahlen auch ganz gut für die AfD ausgegangen sind. Ist natürlich fraglich an dieser Stelle, ob das dann eher ein Warnschuss für Brandenburg ist und Leute sich nochmal denken, ah nee, die wählen wir nicht, oder ob man sich da auch eher bestätigt fühlt. Aber damit nicht genug. Wie schnell Merz eigene Aussagen an den Wahlkampf anpassen kann, das ist jetzt auch wieder klar geworden. Vielleicht erinnert ihr euch, Ende 2021, vor 3 Jahren, da hat Merz dem Spiegel gesagt, dass es mit ihm als CDU-Chef eine Brandmauer gegen die AfD gebe, um eine Kooperation mit der AfD zu verhindern. Da war richtig, richtig klar. Jetzt wurde er angesprochen diese Woche auf diesen Satz. Und dazu hat er dann gesagt, Zitat, das Wort Brandmauer hat nie zu unserem Sprachgebrauch gehört. Das ist uns immer von außen aufgenötigt worden. Tja, im Sommerinterview 2023, da hat Merz ja auch gesagt, also auf kommunaler Ebene, da kann man ja mal mit der AfD zusammenarbeiten. So sagt er wörtlich.
Ist doch völlig klar, auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten. Es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Es ist in Sachsen-Anhalt in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf gesetzgebende Körperschaften. Das betrifft übrigens auch das Europäische Parlament, den Deutschen Bundestag, den Landtag. Ich habe das in Bonn, in Berlin am 16. Juni auch noch mal sehr klar, sehr deutlich gesagt. Und da steht die klare Ansage. Wenn sich jemand an dem Wort Brandmauer stört, ich kann es sogar verstehen, hinter dieser Brandmauer stehen nicht die Wähler, sondern hinter dieser Brandmauer stehen die Funktionäre, die Mandatsträger, mit denen wir in den Parlamenten nicht zusammenarbeiten werden. Aber die Wählerinnen und Wähler der AfD, die wollen wir natürlich zurückgewinnen.
Ja, und auch wenn die Aussage für die CDU selbst zu hart war und Merz zurückrudern musste und es klargestellt hat, dass er das nicht so gemeint hat, wie es rübergekommen ist, dieser Geschmack von Populismus, der bleibt. Und jetzt noch ein bisschen mehr von meiner Meinung an dieser Stelle. Ich habe das Gefühl, dass Merz nicht verstanden hat, dass mehr als die Hälfte der Menschen die CDU nicht wegen ihrer Inhalte gewählt hat bei den Landtagswahlen. 55% haben laut einer INSA-Umfrage die CDU nur gewählt, um die AfD zu verhindern. Ja, und dass sein Populismus ja auch einfach nur dazu führt, dass die AfD sich die Hände reibt und denkt, ja, die CDU, die hat von uns abgeschrieben. Und das denken die in diesem Fall auch zu Recht. Wir haben das in der letzten Woche auf jeder Bühne gehört. Was ich mich auch mal frage, wie selbstbezogen kann ein Politiker und auch eine Partei sein? Dieses Gefühl, ich brauche hier jetzt um jeden Preis meine ganz kurzfristige Macht. Dafür würde ich sogar meine eigene Großmutter verkaufen. So fühlt sich das gerade an und das ist peinlich und gefährlich. Es tut so weh, die Konservativen gerade dabei zu beobachten, wie sie einfach wie in so einem Fiebertraum alles versuchen, um gesehen zu werden. Das innere Kind in ihnen schreit uns förmlich an. Wann finden Sie Ihre Verantwortlichkeit wieder, dass Sie mit guter, sachlicher Politik die eigentliche konservative Stammwählerschaft wieder einsammeln muss? Zum Schluss, ich meine, der Spruch ist platt, aber wahr, sonst wählen die Leute dann doch lieber das Original und das ist an dieser Stelle definitiv die AfD. Weiter geht's ins Ausland. Außenministerin Annalena Baerbock ist bereits zum 11. Mal im Nahen Osten unterwegs. Ihre Reise, die hat in Saudi-Arabien begonnen und dann geht's nach Jordanien, danach nach Israel und ins Westjordanland. Im Fokus stehen dabei die Bemühungen um ein Abkommen zur Waffenruhe, die Freilassung von Geiseln der Hamas sowie humanitäre Hilfe für die Menschen in Palästina. Die Bundesregierung hat zudem aufgerufen, dass die an den Verhandlungen beteiligten Parteien flexibel und kompromissbereit bleiben müssten. Baerbock hat selbst betont für ihre Reise, dass Gespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung die einzige Option sei, um einen dauerhaften Frieden in diesem Gebiet zu erreichen. Ja, der Nahostkonflikt hat sich ja immer weiter zugespitzt. 12 Kinder sind bei einem Raketenangriff der Hisbollah getötet worden. Ja, und Israel hat daraufhin einen ranghohen Kommandeur der Hisbollah in Beirut in einem Luftanschlag getötet. Kurze Zeit später wurde der Hamas-Anführer in Teheran getötet und der Angriff wurde daraufhin Israel zugeschrieben, auch wenn diese den Angriff nicht offiziell bestätigt haben. Nachdem der Iran dann einen Vergeltungsschlag angekündigt hat und wir alle hier wirklich in einer Woche in höchster Alarmbereitschaft waren, kann man sagen, dass ein Angriff von der Hisbollah durch einen Präventivschlag abgewehrt werden konnte. Eine größere Militäroperation führt Israel zudem seit dem 28. August im Westjordanland durch, um weitere Anschläge aus diesem Gebiet zu verhindern, sagen sie. Die Lage ist kritisch, die Lage ist schlimm und wir müssen weiter genau da hinschauen. In München hat es gestern in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des israelischen Generalkonsulats einen Polizeieinsatz gegeben. Schüsse sind gefallen, ein Mann, der eine Waffe trug, der wurde angeschossen und verstarb später. Das gab jetzt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bekannt. Der Täter war zuvor in der Nähe des israelischen Generalkonsulats und des NS-Dokumentationszentrums unterwegs und hatte mehrere Schüsse dort abgegeben. Die Identität des Mannes ist zum Aufnahmezeitpunkt dieser Folge nicht bekannt, nicht geklärt auf jeden Fall. Auch das Motiv ist noch nicht so richtig ersichtlich. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung handelt es sich um einen österreichischen Staatsangehörigen. 26 Jahre soll er alt sein und der junge Mann, der war vorher nicht in Deutschland, sondern in Österreich wohnhaft und soll erst vor kurzem eingereist sein. Die deutschen Sicherheitsbehörden sagen, der ist uns bislang nicht als Extremist bekannt gewesen. Spiegel und die österreichische Tageszeitung Der Standard, die haben gesagt, dass er Sicherheitsbehörden bereits früher im Bereich des Islamismus bekannt gewesen sei. Da decken sich die Meinungen hier noch nicht so ganz. Wir werden wieder darüber sprechen, wenn wir mehr wissen. Zum Schluss sprechen wir über einen Lichtblick. Auf jeden Fall sagt das UNICEF, denn die sagen, im Zusammenhang mit der Polio-Impfkampagne im Gazastreifen würde es einen Lichtblick geben. Diese Impfkampagne konnte zwischen dem 1. und 3. September bereits mehr als 189.000 Kinder impfen und kommt somit schneller voran als geplant. Ziel sei, mindestens 640 Kinder unter 10 Jahren im Gazastreifen impfen zu lassen. Dafür hatten die Kriegsparteien einer Feuerpause zugestimmt. Ein ganz kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir unbedingt, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer über jede Anmerkung, jede Nachricht von euch, vor allem auch über jede Bewertung. Abonniert diesen Podcast, schreibt uns was Schönes auf Apple Podcasts, drückt auf die Abo-Glocke, all das hilft uns. In 2 Wochen sind schon wieder die nächsten Wahlen, wir müssen drüber sprechen. Und deswegen hören wir uns auch am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.